Es gibt in der Heiligen Schrift viele Worte, Zeugnisse, Aussagen, Verheißungen und Offenbarungen, die unsere Vernunft und unser Denken total überfordern. Und besonders Worte, Texte, Beschreibungen, Visionen in dem Offenbarungsbuch und heute vor allem in unserem Predigttext können nie aus Menschenvernunft und Menschenweisheit stammen. Glauben und vertrauen wir diesen Zeugnissen und göttlichen Verheißungen? Lassen wir uns von ihnen inspirieren? Oder tun wir sie ab als unrealistisch, unwirklich, als Utopie? Zweite Vorbemerkung. Welches letztes und größtes Ziel haben wir Christen, hat die Gemeinde und Kirche Jesu Christi? Wer kein klares Ziel hat, irrt in der Regel orientierungslos herum. Wir allerdings wissen und kennen unser zugesagtes und berufenes Ziel. Wir haben eine lebendige und absolut gewisse Hoffnung, aus der wir täglich Kraft schöpfen. Unser sicheres Ziel ist die Vollendung und die ewige Herrlichkeit bei Gott. Das Thema heißt, das Ziel und die Vollendung der Gemeinde und ihr Weg dorthin. Ich lese jetzt den Text, da müssen wir sehr gut hinhören. Offenbarung 7, Vers 9 bis 17. Der Johannesapostel schreibt, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer und lauter Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, Johannes, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie alle gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und Bewährung und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, nicht noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihren Lasten die Sonne und die irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Nun zunächst etwas anderes. Wir leben heute in einer Zeit, der man, was Fotografien und Filmaufnahmen betrifft, zunehmend seinen eigenen Augen nicht mehr trauen kann. Mit Hilfe genialer Computerprogramme lassen sich heute unglaubliche Effekte erzeugen, die so echt aussehen, als hätten sie sich real ereignet und dabei mit der Kamera festgehalten wären. Eine Kostprobe dieser Kunst und Elektrotechnik der Computeranimation konnte man sich schon bereits an einem Sonntag im Dezember 2011 im Fernsehen anschauen. Dort wurde der monumentale Katastrophenfilm 2012 des Stuttgarter Regisseurs Roland Emmerich ausgestrahlt. Peter Hane hat in einem seiner Bestsellerbücher auch darauf Bezug genommen. In diesem Film lässt der Regisseur nicht nur die Erdkruste aufplatzen, die Christusstatue von Rio de Janeiro zerbrechen und den Petersdom in Rom umfallen. Hier lässt er auch den Yellowstone-Nationalpark in den USA als Megavulkan ausbrechen, lässt riesige Tsunamis entstehen und ganze Städte und Landmassen in den Fluten des Meeres versinken. Als der Film im Jahr 2009 erstmals in die Kinos kam, war das Ganze für viele Zuschauer offensichtlich so eindrücklich und so bedrohlich, dass die NASA eine eigene Homepage einrichten musste, um sehr vielen verängstigten Zeitgenossen zu helfen, zwischen abenteuerlichen Spekulationen und seriösen Erkenntnissen zu unterscheiden. Von noch ganz anderer Qualität ist die Dokumentation Crash 2030. Dieser Film wurde bereits 1994 in Zusammenarbeit mit der Umweltforschungsabteilung des Max-Planck-Instituts produziert, also schon vor 27 Jahren. Die Prognosen verschiedener Wissenschaftler über die klimatischen und ökologischen Veränderungen, die sich ihrer Einschätzung nach in Europa und auch in Deutschland abzeichnen, wurden hier ebenfalls per Computersimulation in bewegte Bilder umgesetzt. Einige dieser simulierten Szenarien kamen uns Jahre später immer wieder in Erinnerung, als die Nachrichten mit Originalaufnahmen über katastrophale Überflutungen und andererseits über katastrophale Niederschlagsmängel berichteten. Und das bis in unsere heutigen Tage. Eine Prognosierung von 1994. Ob nun die anderen Computersimulationen aus diesem Film sich bis zum Jahr 2030 ebenfalls einmal mit der Wirklichkeit decken werden, hängt natürlich ganz von der Richtigkeit der Prognosen ab. Auch wenn die künstlich erzeugten Bilder wie echt aussehen, so bleiben sie doch nur Annahmen, die durch unvorhergesehene Entwicklungen und Ereignisse und Faktoren erheblich verändert werden können. Ihr Lieben, warum habe ich das berichtet? Weil es um einen bedeutenden Vergleich geht zur biblischen Botschaft. Von noch einmal ganz anderer Qualität und Dimension ist die Schau, die dem Johannes vor 2000 Jahren gewährt wurde. Auch er sieht so quasi die Zukunft und sogar die ganze Ewigkeit als gewaltige, faszinierende Television. Es war der oder ist der Text für heute. Aber Johannes sieht und erlebt nicht das Jahr 2030 und nicht irgendein anderes Jahr in der unendlichen Reihe der zählbaren Jahre. Er sieht das Ende aller Zeit. Und was er sieht, ist nicht die biblische Darstellung seiner persönlichen Annahmen, Erwartungen und Prognosen, sondern eine gewaltig prophetische Gottesoffenbarung, deren unumstößliche Realität in dem lebendigen und ewigen Gott verbirgt ist. Johannes sieht hier den heiligen, allmächtigen Gott auf seinem ewigen Thron sitzen. Bei ihm das Lamm, Jesus Christus, umringt von Engeln, von Ältesten und von vier geheimnisvollen Gestalten. Und vor dem Thron steht eine große, unzählbare Schar in weißen Kleidern. Alle zusammen blicken auf den Thron Gottes und bringen mit lauter Stimme ihm Lobpreis und Dank. Alles ist hell erleuchtet. Eine Welt, in der es keine Schatten gibt. Es muss ein gewaltiger, ohren- und atemberaubender Eindruck sein. Alle Beschreibungen dieser Vision zeugen von der unendlichen und letztlich unbeschreiblichen Herrlichkeit Gottes und des Lammes. Was Johannes als weiteres konkret sieht, ist die vollendete Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde, die am Ziel ihres Glaubens angekommen ist und die letzte endgültige Verwandlung und Vollendung erfahren hat. Die oft so quälende und bedrückende Zeit des Mangels, des Leidens, der Verfolgung und der Schmerzen hat sie nun endgültig und vollkommen hinter sich gelassen. Aus dem dunklen Tal der Todesschatten sind sie nun endgültig, vollkommen und für immer in das helle Licht des Lebens hinausgetreten. Der Kampf ist zum Triumph verwandelt. Das Seufzen in Jauchzen, die Traurigkeit in unbegrenzte Freude, das quälende Leiden in unsagbare Wonne, die erlittenen Schmerzen in unbeschreibliches Wohlbefinden, die Trübnis in Herrlichkeit, die Unvollkommenheit in Vollkommenheit. Anders ausgedrückt, wir kennen das von Paulus, vom Glauben zum Schauen gekommen. Nein, ihr Lieben, das sind keine täuschenden Spekulationen, keine fantastischen Träumereien, sondern das ist eine ewige, göttliche Realität. Diese Zukunft ist keine vage Möglichkeit, sondern eine unerschütterliche Gewissheit. Der Apostel Johannes, der zusammen mit Petrus und Jakobus Jesus in verklärter Gestalt sehen und erleben durfte, dort oben auf dem Berg der Verklärung, der auch zusammen mit den anderen Jüngern den Auferstandenen gesehen hatte, der durfte hier wenigstens für eine kurze Zeit die verherrlichte und vollendete Gemeinde sehen. Und er hat es aufgeschrieben, für euch, für uns und auch damit für die leidende Gemeinde auf dieser Erde in aller ihrer Schwachheit und Bedrängnis, dass sie da nicht den Mut, den Glauben und ihre Hoffnung verliert. Wer sind diese mit den weißen Kleidern? Woher sind sie gekommen? Fragt einer der Ältesten neben dem Thron Gottes. Und die Antwort macht deutlich, wer da vor Gottes Thron steht. Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und aus allen Nationen. Es sind also Menschen, die durch diese Welt gegangen sind, so wie sie ist in ihrer Realität, die teils Schlimmes erlebt haben in ihrem Leben, denen Unrecht getan wurde, die durch tiefes Leid gegangen sind, Not, Jammer, Elend, Ungerechtigkeit und Verfolgung. Ihr Lieben, wenn wir aufmerksam sind, immer mehr und öfter erfahren und hören und lesen wir von vielen Christenverfolgungen, vor allem in den muslimischen, hinduistischen und kommunistischen Ländern. Die Organisation Open Door vor allem hält uns darüber ständig auf dem Laufenden. In ganz merkwürdiger Weise ist diese Ermutigung aus der Offenbarung in das Leben von Gudina Tumsas getreten. Gudina Tumsa war bis zu seiner Inhaftierung und schließlichen Ermordung Generalsekretär der Mekkaner Jesu-Kirche in Äthiopien. Ein glühender und mutiger Christusbekenner. Nicht ohne Grund wird er der äthiopische Bonhoeffer genannt. Unter dem Titel »Der lange Schatten der Macht« veröffentlicht seine Frau nach der Ermordung ihres Mannes ihre gemeinsame Lebensgeschichte. Erschütternd beschreibt sie darin die Schrecklichkeiten der äthiopischen Foltergefängnisse, aber auch den tragischen Tod ihres 16-jährigen Sohnes Bodo, den das Ehepaar Tumsa vor ihrer Inhaftierung erleben mussten. Als überzeugter Christ hatte sich der 16-Jährige geweigert, zusammen mit anderen eine schwere Straftat zu begehen und war deshalb daraufhin brutal zusammengeschlagen und mit Steinen beworfen worden. Ein zufällig vorbeikommender Polizist konnte gerade noch das Schlimmste verhindern. Jedoch 3 Monate später stellten sich bei dem Jungen plötzlich starke Kopfschmerzen ein. Auf dem Bett liegend sagte er so zu seiner Mutter: Mama, siehst du nicht die große weiße Schar dort oben? Die herrliche himmlische Lichtwelt bei Gott und Jesus? Sie sah natürlich nichts. Er zeigte an die Zimmerdecke und sagte: Mama, schau, sie stehen dort alle zusammen mit strahlend weißen Kleidern, die unzählbar erlösten. Morgen werde ich sterben. Was sagst du da, Bodo? Oh Mama, wie schön ist das, wenn du das sehen könntest. Aber was ist mit dir los? Rief die Mutter hilflos und verzweifelt. Oh Mama, mach dir keine großen Sorgen. In meinem Kopf ist nichts verwirrt, war seine Antwort. Betet für mich, das ist das Beste. Das waren die letzten Worte von Bodo. Am nächsten Tag starb er mit leuchtendem Gesichtsausdruck und sein Vater Gudina Tumsa Hill getröstet von diesem Abschied, selbst die Beerdigungspredigt voller Trost und Hoffnung. Gudina Tumsa wusste, dass sein Sohn nun selber dieser herrlichen Schar entgegengegangen ist, die er im Voraus schon schauen durfte. Und was nun in ein weißes Leichenhemd gehüllt, in den Saal gelegt und begraben wurde, das war eben nicht die letzte Wirklichkeit der Christen. Da kommt und vollzieht sich noch eine abschließende Verwandlung, in das das Leichenhemd durch die strahlend weißen Kleider des ewigen Lebens ersetzt wird. Ihr Lieben, wer das glauben kann, wer das weiß und erkennt, der versteht auch, warum von den Anfängen an der Gemeinde Jesu Menschen, die getauft wurden, am Tag ihrer Taufe weiße Kleider getragen haben. Da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den Taufkleidern und den Kleidern der vollendeten Gemeinde, zwischen dem Eintauchen in den stellvertretenden Tod des Lammes Gottes und dem ewigen Leben. Das klingt nun allerdings sehr paradox, dass genau das, was die hartnäckigsten Flecken macht, das Blut, das Mittel sein soll, das nicht nur sauber, sondern porentief rein macht. Sie sind es, die ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und rein gemacht haben. Es ist ja auch in der Tat paradox, dass der heilige und reine Gott in Jesus den kompletten Schmutz und ganzen Dreck der Welt und damit auch den Schmutz und Dreck meines Lebens auf sich selbst nimmt und an sich selbst bestraft. Wer kann das begreifen? Der Hinweis mit den weißen Kleidern wird auch später im Kapitel 19 beschrieben. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut, die Gemeinde, hat sich bereitet. Es wurde ihr gegeben, sich anzuziehen mit schönen, reinem und weißem Leinen. Diese weißen Leinen und Kleider sind das Zeugnis und die Zeichen des ewigen und der ewigen Gerechtigkeit der Heiligen. Die Hingabe und der Glaube an diese umfassende und unfassbare Liebe ist zugleich auch das Hineinschlüpfen in das weiße Kleid der Ewigkeit. Und mit dem Ja und Amen zu dieser Botschaft werden die ersten Töne des ewigen Lobgesanges angestimmt. Was nun diese unzählbare Schar, die Johannes sieht, verbindet, ist nicht die Nationalität. Sie kommen aus allen Herrenländern. Es ist nicht die ethnische Gleichheit, denn sie kommen aus den unterschiedlichsten Völkern und Kulturen, wo die Christen und Nachfolger Jesu verschiedene und eben andere Frömmigkeitsstile leben und praktizieren. Es ist nicht die Muttersprache, denn es ist die bunte Vielstimmigkeit. Nicht aus Ulm, nicht aus Langenau nur, nicht nur aus Deutschland, nicht nur aus Europa, aus Asien, Afrika, Amerika und Australien. hören wir das gut, aus allen Nationen. Wer ist dort dabei? Da hören wir auch nichts, dass bei dieser vollendeten ewigen Gemeinde ehemalige Methodisten, Katholiken, Lutheraner, Baptisten, Orthodoxen oder sonst welche Glaubensgruppenangehörige dabei wären. Oder dass bestimmte christliche Leute und Gruppen bevorzugt sind, beziehungsweise einen besonderen Platz im Himmelreich hätten. Hier müssen wir endlich von unserem Gruppenbevorzugungs-, Leistungs- und Anerkennungsdenken wegkommen. Dort wird auch ein Bischof oder ein Papst nichts Besseres und anderes sein als du und ich. Nur diese sind es, die ihre Kleider hell gemacht und gewaschen haben im Blut des Lammes. Nur die, die das Heil in Jesus Christus, die Vergebung und die Gerechtigkeit Gottes von ihm angenommen haben. Was sie alle eng verbindet, ist allein der, um den sie sich versammelt haben. Der Gott, der sie in Jesus Christus mit sich selbst versöhnt und ihnen den Glauben an die Versöhnung geschenkt hat. Der sie aus reiner Liebe und Barmherzigkeit zu Kindern Gottes gemacht hat. Und niemand kann sie zählen. Niemand. Das bricht alle Vorstellungen. Der, der die Kirchenkartei zählt, wird sich verrechnen. Und der, der Bekehrungsstatistiken führt, auch. Und der, der unterschiedslos alle in den Himmel kommen lassen will, weil alle so brav sind, die sind auch genauso auf dem Irrweg. Wie der, der das letzte Urteil über bestimmte Menschen oder Menschengruppen selbst vorwegnehmen will. Kein Mensch kann sie zählen. Und es steht sogar da, nicht einmal die Engel. Vom Anbeginn der Schöpfung bis zum Ende der Zeit werden alle Erlösten und Geretteten miteinander vor dem Thron und dem Lamm Gottes versammelt sein. Unzählbare Schar. Ich denke da an das Lied, das etwas ältere Lied von Spitta. Es steht in unserem Gesangbuch 403. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut, und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn vertraut. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Gott der Ewige und Jesus das Lamm kennt alle. Unwahrscheinlich. Ich möchte noch einen letzten Hinweis geben. In dem Lobpreis, den die Erlösten vor dem Thron sprechen, kommt ein Wort ganz deutlich heraus. Ich zitiere: Und diese alle, die unzählbare Schar der Erlösten um den Thron riefen mit großer und lauter Stimme, und jetzt kommt's: Das Heil und die Ehre ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und hier verweise ich jetzt auf den Apostel Paulus, auf seinen Epheserbrief. Paulus hat dieses Lied der Erlösung und das Heil, den Lobpreis Gottes in seinem Epheserbrief Kapitel 1 umfassend niedergeschrieben. Dort bietet er uns ein atemberaubendes Panorama des unbegreiflichen Heilshandeln Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lest mal zu Hause das erste Epheserkapitel, Wort für Wort. Der Ratschluss des Vaters, das Werk des Sohnes und das Handeln des Heiligen Geistes machen das Heil in Gott ewig vollkommen, ewig fest und gültig und unaussprechlich herrlich. Sein Heil verherrlicht ihn, den ewigen, allmächtigen und heiligen Gott, in und durch Jesus Christus, unser himmlischer Vater. Meine Botschaft an uns heute ist, das ist unser Ziel. Möge uns auf dem Weg dorthin, ja wenn möglich täglich, der Wunsch und die Bitte begleiten. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Amen.